Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Bei der Organspende, ob freiwillig oder per Widerspruchslösung, gibt es keinen klaren Meinungstrend. Das gilt für die Gesellschaft genauso wie für die Politik. Fest steht nur der akute Handlungsbedarf. Bundesweit stehen etwa 10.000 schwerkranke Menschen auf der Warteliste, während wiederum die Spenderzahlen vergleichsweise gering sind. Im letzten Jahr hatten sich gerade einmal knapp 1.000 Menschen dazu bereit erklärt. Nun also gibt es einen neuen Anlauf von Gesundheitsminister Jens Spahn, doch die Reaktionen fallen, wie nicht anders zu erwarten, äußerst kontrovers aus. Wir berichten gleich zunächst aber der Blick auf die anderen Themen in dieser Sendung. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei muss die Regierungspartei AKP offenbar eine herbe Niederlage einstecken. Stichwahl in der Ukraine zwischen Amtsinhaber Poroschenko und dem Komiker Zelensky. Wieder Testabstimmungen im britischen Unterhaus zum Brexit. Deutschland übernimmt für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Die japanische Regierung wählt den Namen für die neue Kaiserzeit. Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu Gesprächen in Berlin und Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet die Industriemesse in Hannover. Aber zunächst nach Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und mehrere Abgeordnete haben heute ihren Entwurf für eine Reform der Organspende vorgestellt. Demnach soll künftig jeder Bürger grundsätzlich Organspender sein, falls er nicht aktiv widersprochen hat. Eine Regelung, wie es sie auch in anderen EU-Ländern gibt, etwa in Frankreich oder Belgien. Aber der Vorstoß hierzulande ist trotz der langen Warteliste für die Patienten äußerst umstritten. Matthias von Lieben mit den Einzelheiten.
Jeder Bürger ab 16 Jahren würde mit der doppelten Widerspruchslösung nach seinem Hirntod als potenzieller Organspender gelten, wenn er zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Wer keine Organe spenden will, muss dies in einem Online-Register dokumentieren, das bei einer noch zu definierenden Behörde angesiedelt werden soll. Ist dort kein Widerspruch hinterlegt, gilt das als Zustimmung. Die Entscheidung kann aber jederzeit revidiert werden. Gesundheitsminister Jens Spahn, in dieser Angelegenheit als einfacher Abgeordneter aktiv, brachte den Vorstoß so auf den Punkt.
Wenn man begründungsfrei widersprechen kann, ist das keine Pflicht, aber es ist eine Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen.
Sein Mitstreiter in der fraktionsübergreifenden Abgeordnetengruppe, der SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach, bezeichnete den Vorschlag als ethisch vertretbar, sicher, effizient und unbürokratisch. Damit könne die Zahl der Organspender deutlich erhöht werden. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 955 Spender, 9.400 Patienten standen jedoch auf der Warteliste für eine Organspende.
Wenn man schon nicht spenden möchte, dass man dann wenigstens bereit ist, sich als Nichtspender zu erklären. Das ist der neue moralische Standard.
Die doppelte Widerspruchslösung sieht vor, dass zukünftig auch Angehörige eine Organentnahme postmortem ablehnen könnten, jedoch ohne eigenes Vetorecht. Entscheidend sei der Wille des möglichen Organ- und Gewebespenders. Flankiert werden soll die Neuregelung im Fall einer Mehrheit im Bundestag mit einer breiten Informationskampagne, unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der Vorstoß laufe darauf hinaus, dass Schweigen Zustimmung ist, kritisiert FDP-Chef Christian Lindner.
Das ist ein Einschnitt in die freie Selbstbestimmung der Menschen.
Wenn es einen Druck gibt, dann erzeugt das meistens Widerstand.
Sagt auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Baerbock ist die prominenteste Vertreterin einer zweiten, ebenfalls fraktionsübergreifenden Gruppe aus 10 Abgeordneten, die einen alternativen Entwurf zur Abstimmung stellen möchte, für den sich auch FDP-Mann Lindner ausspricht. Demnach soll jeder Bürger ab 16 Jahren bei der Ausstellung des Personalausweises zu seiner Haltung gegenüber der Organspende abgefragt werden. Alle 10 Jahre, solange ist ein Personalausweis gültig, wird man dann erneut abgefragt. Die Antwortmöglichkeiten: ja, nein oder ich weiß es noch nicht. Festgehalten wird das, wie auch im anderen Vorschlag, in einem Online-Register, wo die Entscheidung auch neben der behördlichen Abfrage jederzeit dokumentiert, revidiert oder auf eine dritte Person übertragen werden kann. Seit einigen Wochen lagen beide Entwürfe auf Initiative von Jens Spahn in dem von ihm geführten Gesundheitsministerium. Ursprünglich war geplant, dass sie beide heute gemeinsam vorgestellt werden. Dann berichtete der Spiegel jedoch schon in der Vorwoche über die Pläne zur doppelten Widerspruchslösung. Nicht nur zur Überraschung Forderung von Grünen-Chefin Annalena Baerbock, sondern auch zu der ihrer Fraktionskollegin, der grünen Gesundheitspolitikerin Kirstin Kappert-Gonter, wie sie im ARD-Morgenmagazin erkennen ließ.
Das ist ein parlamentarisches Foulspiel und ich gehe davon aus, dass es auch was mit der Agenda Spahn zu tun hat, die da ja heißt Spahn First.
Mit Gegenwind für die Widerspruchslösung muss der Gesundheitsminister auch weiterhin von Patientenschützern und Ethikern rechnen. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, bezeichnete sie heute Morgen im Deutschlandfunk als
unnötig und schädlich.
Kritik kommt auch von Kirchenvertretern. Die Ärzteschaft scheint bei dem Thema derzeit noch gespalten.
Matthias von Lieben zur Debatte über eine Reform der Organspende und damit ins Ausland. Es waren nur Kommunalwahlen und doch hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan so engagiert, als gelte es über ein neues Nationalparlament zu entscheiden. Entsprechend hoch ist jetzt die Fallhöhe für den Präsidenten, waren die Wahlen doch damit faktisch auch eine Abstimmung über ihn und seine Politik. Und gerade in den Großstädten hat die Regierungspartei AKP offenbar verloren. Karin Sens in Istanbul, was sagen denn die letzten Zahlen?
Also ich beobachte hier mehrere Portale und jetzt ist gerade eben ist so eins der ersten umgesprungen auf 100% Auszählung. Bei anderen sind es noch 99 und da sieht es jetzt tatsächlich so aus, dass der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem İmamoğlu, die Wahl gewonnen hat mit einem Vorsprung von ein paar tausend Stimmen. Wenn man es in Relation sieht, Istanbul hat 8 Millionen Wahlberechtigte.
Gibt es denn jetzt schon Reaktionen seitens der AKP zu diesem, ja, zu dieser doch Niederlage?
Ja, vor allem einer Niederlage, die sie gestern Abend, glaube ich, so nicht erwartet hatte. Da lag ja der Kandidat der AKP, Binali Yildirim, noch vorne. Das ist der frühere türkische Ministerpräsident. Dieses Amt hat er noch bis zum Sommer inne. Danach ist ja der Posten des Ministerpräsidenten abgeschafft worden. Und dann gab es ja diese rasante Aufholjagd gestern Abend und dann plötzlich eine Pause, als eben keine neuen Wahlergebnisse mehr bekannt gegeben wurden. Und kurz danach gab es auch schon erste Gerüchte, dass die AKP sagt, man möchte dieses Wahlergebnis überprüfen lassen. Und es sieht tatsächlich jetzt so aus, dass sie Einspruch erheben möchte, nicht nur für Istanbul, sondern auch für Ankara. Denn auch da sieht es so aus, dass sie eben den Chefsessel im Rathaus an die CHP abgeben muss, nach sehr, sehr vielen Jahrzehnten in der eigenen Hand.
Mhm. Frau Senze, weiß man denn schon, was für die Wähler ausschlaggebend waren? Das waren ja, wie gesagt, nur Kommunalwahlen, aber eben durch das Engagement von Erdogan hat das ja eine ganz andere Gewichtung bekommen. Also ging das auch als Abstimmung jetzt über die schlechte Wirtschaftslage in der Türkei, die zunehmende Repression des Staates?
Also da muss man nicht lange suchen. Ich glaube, das Thema Wirtschaft war ein ganz großes. Erdogan hat ja im Sommer das Präsidialsystem eingeführt, damit sehr viel mehr Macht auf sich vereint und auch auf seine AKP. Und danach hat man eigentlich gehofft, dass es wirtschaftlich bergauf geht, aber es ging eigentlich nochmal bergab. Wir hatten ja im August die Finanzkrise. Die Lira hat massiv an Wert verloren, hat sich zwar erholt, aber eben nicht komplett und vor allem ist sie noch nicht stabil. Wir haben eine sehr starke Inflation in der Türkei. Grundnahrungsmittel, Gemüse beispielsweise ist teuer geworden. Und die Leute haben offensichtlich Erdogan und der AKP dafür einen Denkzettel erteilen wollen, waren nicht überzeugt von den Maßnahmen, die die Regierung darauf ergriffen hat. Sie hatte beispielsweise Gemüsestände eingerichtet, wo sie billiger jetzt Gemüse kaufen konnten, Bedürftige vor allem. Aber das ist nicht, was die Menschen wollen. Die wollen diese aufstrebende Wirtschaftsmacht, von der Erdogan auf seinen Wahlkampfauftritten immer wieder gesprochen hat. Und dieses Bild hat sich offensichtlich nicht mit dem gedeckt, was die Menschen im Alltag erleben.
Mhm. Manche reden ja jetzt schon von Götterdämmerung in der Türkei bezogen auf Präsident Erdogan. Kommt das nicht alles ein bisschen jetzt sehr vorschnell?
Also Erdogan hat tatsächlich auch von Schwächen seiner eigenen Partei gestern Abend bei seiner Balkonrede, vergangene Nacht muss man sagen, bei seiner traditionellen Balkonrede in Ankara gesprochen. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Aufwind für die Opposition bedeutet. Im Sommer, da hat sie die Wahlen zwar knapp verloren, aber sie hat verloren. Jetzt sieht es so aus, dass sie zwar landesweit deutlich hinter der AKP zurückliegt, die CHP, aber sie hat eben diese Metropolen gewonnen. Und das gibt der CHP zum ersten Mal wieder richtig Aufwind und auch die Habe. Der EDP hat ja in den Ostgebieten gewonnen, wo sie Bürgermeisterposten abgeben musste an die Zwangsverwaltung und diese hat sie jetzt eben wieder zurückgewonnen. Also Erdogan bläst schon nochmal ein anderer Wind entgegen. Ob er tatsächlich seine Politik ändern wird jetzt nach diesen Wahlen, das bleibt abzuwarten, aber er hat Reformen angekündigt.
Informationen waren das von Karin Sens zu den Kommunalwahlen in der Türkei. Besten Dank nach Istanbul. Auch in der Ukraine wurde am Wochenende gewählt, allerdings ein neues Staatsoberhaupt. Und laut der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa waren es freie und faire Wahlen. Die OSZE war mit rund 800 Beobachtern vor Ort. Entschieden wird nun in 3 Wochen in einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten. Das ist der bisherige Amtsinhaber Poroschenko und der Komiker Selenskyj, der die erste Runde klar für sich entscheiden konnte. Florian Kellermann.
Der amtierende Präsident Petro Poroschenko will offenbar mit einem extrem konfrontativen Wahlkampf die Stimmung drehen. Über 10 Prozentpunkte muss er bis zur Stichwahl aufholen. Auf Volodymyr Zelensky, der den ersten Wahlgang mit einem Stimmenanteil von rund 30% deutlich gewonnen hat. Schon am Wahlabend sprach Poroschenko seinem Gegenspieler die Eigenständigkeit ab. Das Schicksal hat es so gewollt, dass ich einer Marionette von Ihor Kolomoyskyj gegenüberstehe. Aber wir werden Kolomoyskyj keine Chance geben. Der Oligarch Kolomoyskyj unterstützte Selenskyj in der Tat massiv. Kolomoyskys Fernsehkanal 1+1 strahlt die Shows des Kabarettisten aus. Am Samstag vor der Wahl dominierten sie das Programm. Kolomoyskyj aus der ostukrainischen Stadt Dnipro hat sich in den vergangenen Jahren zu einem erbitterten Gegner von Poroschenko entwickelt. Der amtierende Präsident ließ die Bank des Oligarchen verstaatlichen, als diese in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. Außerdem stellt Poroschenko seinen Mitbewerber als russlandfreundlich dar. Selenskyj als neues Staatsoberhaupt sei ein nationales Sicherheitsrisiko. Bitte denkt daran, was am 21. April auf dem Spiel steht, nämlich die Frage, setzt die Ukraine ihren Weg fort hin zur Europäischen Union und zur NATO? Oder wird die Ukraine den Kreml bitten müssen, ob sie ein Referendum in dieser Frage abhalten darf? Das würde eine Revanche der prorussischen Kräfte bedeuten. Schon jetzt machen die besten Schauspieler Russlands für meinen Gegenkandidaten Werbung. Selenskyj ist offenbar bereit, einen harten Wahlkampf anzunehmen. Er werde sich einer Fernsehdebatte mit Poroschenko stellen, erklärte er gegenüber Journalisten. Bisher hatte der Kabarettist den direkten Kontakt mit seinen Konkurrenten gemieden. Die Unterstellung, er sei ein russlandfreundlicher Kandidat, weist Selenskyj weit von sich. Wenn ich mich das erste Mal mit Herrn Putin treffe, dem russischen Präsidenten, dann werde ich ihm hoffentlich sagen können, endlich haben Sie unsere Gebiete zurückgegeben. Wie viel Entschädigung wollen Sie uns denn bezahlen für die vergangenen Jahre? Damit meinte Selenskyj die russische Annexion der Halbinsel Krim und die sogenannten Separatistengebiete im Donezbecken. Er werde nichts am westlich orientierten Kurs der Ukraine ändern, versicherte er. Die russischen Schauspieler, die ihn unterstützen, nannte er Idioten, weil sie ihm so nur schaden würden. Außerdem arbeitet der 41-Jährige gegen den Vorwurf, er habe kein Rezept, seine Versprechen auch umzusetzen. Selenskyj deutete eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili an. Von dessen Erfahrung beim Kampf gegen die Korruption in Georgien könne er profitieren. Aber nicht nur, sagt der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Selenskyj haben sich 2 ehemalige Minister angenähert, die als liberale Reformer gelten. Das ist der ehemalige Wirtschaftsminister Aivaras Abramovičius, ein gebürtiger Litauer, und der ehemalige Finanzminister Alexander Daniliuk. Noch unklar ist, wie sich Julia Timoschenko verhalten wird. Mit einer Empfehlung an ihre Wähler könnte die Drittplatzierte den einen oder anderen Kandidaten erheblich unterstützen.
Florian Kellermann über den Ausgang der ersten Runde bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen. Und dazu können Sie hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr einen Kommentar hören. Und der Blick auf die Uhr, 18.24 Uhr ist es. Beim Brexit-Drama hat inzwischen das britische Parlament die Regie übernommen, ohne dass dies bislang freilich zu einer Kursklärung beigetragen hätte. Das aber könnte sich vielleicht heute Abend ändern, wenn das Unterhaus wieder einmal diverse Probeabstimmungen abhält. Denn im Gegensatz zu früheren Abstimmungen liegt eine Positionierung des Parlaments dieses Mal zumindest im Bereich des Möglichen. Jens-Peter Marquardt schaut auf den Abend voraus.
Der harte No-Deal-Brexit, der weiche Brexit mit enger Anlehnung an die EU, ein zweites Referendum oder gar kein Brexit. Die Unterhausabgeordneten haben erneut die Wahl. Am vergangenen Mittwoch erreichte keine dieser Möglichkeiten eine Mehrheit. Doch zwei Tage später fiel dann auch das zwischen London und Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wieder durch, zum dritten Mal. Seitdem ist der Druck auf das Parlament weiter gestiegen, einen Ausweg zu finden. Denn sonst droht tatsächlich der No-Deal, den eine klare Mehrheit des Unterhauses ablehnt. Der Austritt ohne Abkommen in 10 Tagen am 12. April. Das Ergebnis der Abstimmungen heute ist erneut nicht verbindlich für die Regierung. Doch Sozialministerin Amber Rudd, die für eine enge Anbindung an die EU ist, glaubt, dass die Premierministerin ein offenes Ohr für das Unterhaus hat.
The Prime Minister has said that she will listen to the House.
Und wenn Theresa May doch nicht zuhört, könnten die Abgeordneten am Mittwoch die Daumenschrauben weiter anziehen. Sie könnten dann den Vorschlag des Unterhauses in ein Gesetz gießen und somit verbindlich machen. Noch aber ist es nicht so weit, noch ist nicht sicher, ob überhaupt diesmal ein Vorschlag eine Mehrheit findet. Beim ersten Mal hatten die weitere Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion und ein zweites Referendum die meisten Stimmen bekommen. Nicht ausgeschlossen, dass es heute für das Modell der Zollunion reicht. Der Handel zwischen dem Kontinent und Großbritannien könnte dann auch in Zukunft zollfrei abgewickelt werden. Es würde dann auch keine Zollkontrollen an der Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland geben. Für die Brexiteers im Kabinett ist das Modell aber inakzeptabel, weil Großbritannien dann nur sehr beschränkt eine eigene Handelspolitik betreiben könnte. Umweltminister Michael Gove ist deshalb dagegen. Eine Zollunion oder gar die weitere Mitgliedschaft im Binnenmarkt würden auch gegen das konservative Wahlprogramm verstoßen, sagt er.
Staying in a customs union or accepting a single market would mean that some of the manifesto pledges that were made at the general election would be compromised.
Die schottischen Nationalisten aber wollen diesmal für die Mitgliedschaft in Zollunion und Binnenmarkt stimmen. Ian Blackford, der Fraktionsvorsitzende der SNP.
Unser erstes Ziel ist es natürlich, dass wir in der Europäischen Union bleiben und die Kündigung zurückziehen. Aber wir sind auch zu Kompromissen bereit, zum Verbleib in der Zollunion und im Binnenmarkt nach dem Austritt.
Die Regierung spielt bei dieser Abstimmung heute erneut nur eine Nebenrolle. Gut möglich, dass Theresa May in den nächsten Tagen versuchen wird, ihr Austrittsabkommen zum 4. Mal ins Unterhaus zu bringen. Vielleicht in einer Kampfabstimmung gegen den Favoriten des heutigen Abends. Völlig offen ist inzwischen, wie sich ihre Minister entscheiden. Der Fraktionsvorsitzende der Konservativen, Julian Smith, klagte bereits, dass es um die Kabinettsdisziplin inzwischen ziemlich schlecht bestellt sei. Wahrscheinlich so schlecht wie nie zuvor in der britischen Geschichte.
This is, I think, the worst example of ill-discipline in cabinet of in British political history.
Aus London war das Jens-Peter Marquardt über den neulichen Abstimmungsmarathon im britischen Unterhaus und die Ergebnisse sollen gegen 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorliegen. Und damit nach New York. 15 Mitgliedstaaten umfasst der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 5 davon sind ständige Mitglieder. 10 Länder sitzen als nicht ständige Mitglieder im mächtigsten UN-Gremium. Für Außenminister Heiko Maas ist dies heute dennoch ein besonderer Tag, denn erstmals seit Jahren übernimmt Deutschland wieder den Vorsitz, zumindest für einen Monat. Der Auftakt verlief allerdings etwas holprig. Kai Clement berichtet.
Eigentlich war das alles anders geplant, aber ein Reifenschaden an der pannenerprobten Regierungsmaschine Konrad Adenauer brachte mit der verspäteten Ankunft von Außenminister Heiko Maas den Ablauf in New York durcheinander. Anstatt als einer der Ersten hat er nun als einer der letzten Redner gesprochen bei einem Treffen des Sicherheitsrates mit Hilfsorganisationen. Das Anliegen Deutschlands und zugleich ein Schwerpunktthema für den jetzt beginnenden einmonatigen Vorsitz im Sicherheitsrat, Helfer besser zu schützen, wie Heiko Maas kurz vor seinem Auftritt in der Runde erklärte.
Humanitäre Helfer in Krisengebieten und Konfliktregionen werden immer häufiger die Zielscheibe von Angriffen. Alleine in Syrien sind im letzten Jahr 139 zivile medizinische Einrichtungen angegriffen worden, obwohl das humanitäre Völkerrecht sie schützt.
Rechtlich ist der Fall eindeutig. Vorsätzliche Angriffe etwa auf Krankenhäuser gelten als Kriegsverbrechen. Deshalb sei es traurig, das Thema überhaupt betonen zu müssen, so Maas. Helfer seien wahre Helden. Mögliche Kriegsverbrechen müssten schärfer verfolgt und Helfern ein Raum gegeben werden, von ihren Erlebnissen zu berichten. Bei einem weiteren Treffen am Nachmittag Ortszeit hat Deutschland die Stärkung des humanitären Völkerrechts auf die Tagesordnung gesetzt. Seit Jahresanfang ist Deutschland wieder einmal im Sicherheitsrat vertreten, anders als die sogenannten ständigen Mitglieder, aber begrenzt auf 2 Jahre. Zu den Reformvorschlägen für das mächtigste UN-Gremium gehört eine Änderung beim Vetorecht oder auch ein eigener Sitz für Europa im Sicherheitsrat.
Es ist ein Thema, das in Deutschland etwas intensiver diskutiert wird als in Frankreich. Und wie es langfristig weitergehen wird mit dem Sitz von internationalen Organisationen im Sicherheitsrat, wird man sehen. Das wird allerdings eher eine sehr, sehr langfristige Angelegenheit.
Klar ist auch, Frankreich will nicht auf seine eigenen Sonderrechte als ständiges Mitglied verzichten.
Erstmals seit Jahren übernimmt Deutschland wieder den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat, wenn auch nur für einen Monat. Aus New York war das der Bericht von Kai Clement. Am 30. April wird der japanische Kaiser Akihito abdanken. Die neue Ära seines Sohnes, des aktuellen Kronprinzen Naruhito, beginnt dann einen Tag später, nämlich am 1. Mai. Jede Ära ist mit einem Begriff überschrieben, den zuvor ein streng geheimes Gremium nach umfangreichen Recherchen ermittelt hat. Heute nun wurde der neue Begriff für die neue Kaiserzeit bekannt gegeben, live übertragen im japanischen Fernsehen. Martin Fritz.
Fast das ganze Japan saß heute Mittag Ortszeit vor dem Fernseher. Regierungssprecher Yoshihide Suga sollte den Namen der neuen Kaiserepoche enthüllen. Doch er verspätete sich um eine Viertelstunde. Das Kabinett musste der Namenswahl eines Expertengremiums, das zuvor getagt hatte, noch zustimmen. Schließlich enthüllte Suga vor den klickenden Kameras eine Tafel mit 2 Schriftzeichen. Der Name der neuen Kaiserära lautet Reiwa. Alle Fernsehsender übertrugen diesen Satz live. Sofort wurden Experten befragt, was die Wortschöpfung Reiwa bedeuten könnte. Das Schriftzeichen für die Silbe Lei bedeutet gut oder glücklich. Das Zeichen für die Silbe Wa steht für Harmonie und auch Frieden. Zusammengenommen könnte Reiwa glückliche Harmonie bedeuten. Bislang gibt es jedoch keine offizielle Übersetzung. Aber Premierminister Shinzo Abe brachte etwas Licht ins Dunkel. Die Bedeutung hinter dem Namen Reiwa ist, dass eine Kultur geboren und genährt wird, bei der die Herzen der Menschen auf schöne Weise zusammenkommen. Erstmals wurden für den Namen einer Kaiserepoche Schriftzeichen aus der klassischen japanischen Literatur gewählt. Dies lässt sich als nationalistische Geste verstehen. Abe betonte denn auch, der Fokus liege auf traditionellen Werten. Die bisherigen 247 Epochennamen wurden alle der klassischen Literatur aus China entnommen. Auch die Tradition der Ära-Namen übernahm Japan im 7. Jahrhundert aus China, wo die Himmelskaiser damit ausdrückten, dass sie auch über die Zeit herrschten. Die Schriftzeichen für Reiwa stammen aus der ersten japanischen Gedichtsammlung vom 8. Jahrhundert und stehen in einem Gedicht über die Pflaumenblüte. Auch dies griff Regierungschef Abe auf. Wie eine Blüte solle in Japan die Hoffnung aufblühen. Wir haben uns gedacht, dass dies der beste Name ist, um unsere Hoffnung für die neue Ära zu zeigen. Noch befindet sich Japan im Jahr Heisei 31, dem 31. Jahr der Regentschaft von Kaiser Akihito. Sein Epochenname Heisei bedeutet Frieden schaffen. Aber Akihito wird am 30. April abdanken und damit die Heisei-Zeit beenden. Am 1. Mai wird sein ältester Sohn Naruhito neuer Kaiser von Japan werden und damit beginnt das Jahr Reiwa 1. Bis dahin steht Japan vor der lästigen Aufgabe, Software und Dokumente auf die neue Zeitrechnung umzustellen. Dieser Aufwand ist ein Grund dafür, warum manche Japaner die Namenstradition ablehnen. Andere Kritiker verweisen darauf, dass die Nachkriegsverfassung den Kaiser vom imperialen Herrscher zu einem Symbol von Staat und nationaler Einheit herunterstufte. Seitdem herrsche das Volk und die Zeitrechnung sollte sich nicht mehr nach dem Kaiser richten. Aber dieser Einwand wurde auch diesmal überhört.
Aus Tokio berichtete Martin Fritz. 18.33 Uhr ist es und wir gehen noch einmal ins Inland. Erst am Wochenende hatte sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einem Blogbeitrag für eine global einheitliche Regulierung im Internet ausgesprochen, unter anderem etwa beim Datenschutz oder auch dem Kampf gegen politische Manipulation. Die Einsicht, muss man sagen, kommt freilich etwas spät, steht doch Facebook genau deshalb auch in der öffentlichen Kritik. Heute nun suchte Zuckerberg das Gespräch im politischen Berlin Nadine Lindner über das, was bislang bekannt geworden ist.
Negative Schlagzeilen gab es für Facebook-Chef Mark Zuckerberg in letzter Zeit reichlich. Datenschutzskandale, das Live-Video vom Anschlag in Christchurch und Hassbotschaften in dem Netzwerk. Viele Themen also für den Berlin-Besuch. Zuckerberg traf heute CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Justizministerin Katharina Barley. Wer sieht wann was auf Facebook? Der Einsatz von Algorithmen war ein zentrales Thema zwischen Barley und Zuckerberg. Barley hatte in der Vergangenheit wiederholt mehr Transparenz gefordert. Nach dem Treffen äußerte sich das Justizministerium nur schriftlich und zeichnete ein gemischtes Bild. Ja, es lohne sich, Zuckerbergs Ansätze für mehr verschlüsselte Kommunikation zu diskutieren, so Barley, die sich von seinem Vorstoß, Zitat, überrascht gezeigt hatte. Denn Facebook, so die Kritik der SPD-Ministerin, hätte schon heute alle Möglichkeiten für mehr Datenschutz zu sorgen. Doch stattdessen verspiele Facebook Vertrauen, es gebe kaum einen Monat ohne Datenskandal. Barley sagte, dass man deswegen deutsches und europäisches Datenschutzrecht hart durchsetzen werde. Außerdem forderte Barley neue Regeln gegen uferloses Tracking, also das Aufzeichnen von Nutzungsverhalten im Internet. Gestern hatte sich Zuckerberg im Vorfeld seines Berlin-Besuchs in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geäußert und Vorschläge zur besseren Internetregulierung gemacht. Unter anderem will der Facebook-Gründer, dass auch in anderen Ländern Datenschutzregeln eingeführt werden, die der umstrittenen europäischen Datenschutzgrundverordnung ähneln. Außerdem fordert Zuckerberg einheitliche Regeln für das Sperren von Inhalten bei Facebook. Kritik auf den Vorstoß gestern kam von Grünen und Verbraucherschützern. Der grüne Netzpolitiker Konstantin von Notz sagte, dass das wenig glaubwürdig sei. Der Konzern halte sich nicht an deutsches oder europäisches Datenschutzrecht und verdunkle seine Geschäftsmodelle. Der Verbraucherzentrale Bundesverband forderte stärkere Aufsichtsbehörden.
Nadine Lindner über den Besuch von Facebook-Chef Zuckerberg in Berlin. Bei den sozialen Medien kann Deutschland gegenüber der amerikanischen Konkurrenz schlicht nicht mithalten. Ganz anders sieht die Sache bei der Industrie aus. Hier gehört Deutschland weiterhin zur weltweiten Spitze. Und so ließe sich heute Bundeskanzlerin Angela Merkel auch nicht nehmen, die Industriemesse in Hannover erneut persönlich zu eröffnen. Bertil Starke hat die Kanzlerin begleitet.
Zu Beginn ihres Rundgangs über die Hannover-Messe betonten Bundeskanzlerin Merkel und der schwedische Ministerpräsident Löfven, wie bedeutend die gemeinsame Zusammenarbeit sei. Es sei eine Ehre und ein Privileg für Schweden, das diesjährige Partnerland der Industriemesse zu sein, sagte Löfven. Es sei aber auch eine gute Wahl, denn wenn die Schweden etwas mögen, dann sei es Kooperation. Wenn du willst, dass etwas auf deine Art gemacht wird, dann kannst du es allein machen. Wenn du aber möchtest, dass etwas gut gemacht wird, dann machst du es zusammen. Die Politiker erweiterten zudem die deutsch-schwedische Innovationspartnerschaft. Die Länder wollten nun etwa auch beim Thema künstliche Intelligenz enger zusammenarbeiten. Anschließend besuchten Merkel und Löfven zahlreiche Unternehmen, um sich über die neuesten Themen der Industrie zu informieren. Am Stand des Softwareherstellers SAP erklärte Christian Klein den Regierungschefs unter anderem, wie ein Programm auf einem Bildschirm und ein verbundener Roboter allein über Blickkontakt gesteuert werden können und welche Vorteile das für Mitarbeiter bieten kann.
Im Zeitalter der digitalen Revolution wird viel über den Arbeitsplatzabbau gesprochen. Wir sehen hier aber nun, wie die künstliche Intelligenz helfen kann, Mitarbeiter mit körperlichen Beeinträchtigungen bestimmte Abläufe auszuführen, die ohne künstliche Intelligenz nicht möglich gewesen wären. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns hier in der Chemieproduktion und ich kann den gesamten Arbeitsablauf nur mit meinen Augen ohne die Abnahme meines Arbeitsschutzes durchführen.
Einer der Schwerpunkte der Hannover Messe ist das Thema künstliche Intelligenz. Um das etwas greifbarer zu machen, präsentiert das Unternehmen Omron einen Industrieroboter, der gelernt hat, Tischtennis zu spielen. Der 15-jährige Leon durfte ihn vor den Augen der Bundeskanzlerin ausprobieren.
Also am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil ich habe viel über künstliche Intelligenz gehört, aber noch nie selber sowas gesehen. Und dass dann selber so ein Roboter Tischtennis spielen kann, das fand ich ein bisschen verblüffend. Aber so habe ich gemerkt, wie er sich auf mich eingestellt hat. Und das hat auch echt Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Ja, also ich war auf jeden Fall sehr nervös, dass ich nicht so viele Fehler spiele. Aber es hat, glaube ich, alles ganz gut geklappt und ich bin zufrieden mit meiner Leistung.
Beim Kabelhersteller Lapp mussten Merkel und Löwen dann selbst ordentlich zupacken und ein Kabel von einer intelligenten Kabeltrommel abrollen.
Und zwar geht es jetzt um Action, Frau Bundeskanzlerin, wenn ich Sie bitten darf. Herr Ministerpräsident, if I may ask you, if you want to help me. Fleißig heute.
Und dann wurde es richtig persönlich.
Frau Bundeskanzlerin, ich weiß, Ihr Protokoll hat es mir verboten, aber ein ganz lieber Gruß von meiner Mutter. Ihr geht's gut. Sie lässt Sie ganz herzlich grüßen.
Frau Merkel war bei uns schon das, glaube ich, dritte Mal auf dem Messestand. Und meine Mutter und Sie haben so einen Draht gefunden, weil in der Industrie gibt es nicht sehr viele Führungsmenschen, die weiblich sind. Und meine Mutter ist da ein hervorragendes Beispiel.
In ihren Abschlussworten betonte die Bundeskanzlerin, dass die neuen Technologien dem Menschen dienen sollten. Die Politik sei verpflichtet, dafür den richtigen Rahmen zu setzen.
Aus Hannover war das der Bericht von Bertil Starke. Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Danke fürs Zuhören, danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.